Herzlich willkommen, Andreas Sandfors.
Vielen Dank für die Einladung, ich bin gerne hier.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir starten, würde ich dich gerne vorstellen. Du bist Geschäftsführer des Zentrums für konfrontative Pädagogik, von der Grundausbildung her Diplom-Sozialpädagoge, Anti-Aggressivitätstrainer, Deeskalationstrainer, systemischer Berater sowie systemischer Traumapädagoge.
Genau.
Möchtest du was ergänzen?
Nee, alles soweit prima zusammengefasst und ich bilde systemische Antigewalt- und Deeskalationstrainer und Trainerin aus.
Genau. Okay, vielen Dank. Bevor wir ins Training eingehen bzw. zu den konkreten Fragen kommen, erstmal grundsätzlich, was kann ich denn unter konfrontativer Pädagogik verstehen?
Genau, konfrontative Pädagogik hat sich entwickelt in den 90er Jahren. Pädagogen sahen sich konfrontiert mit Kindern, mit Jugendlichen, die über normale pädagogische Aspekte nicht mehr gut zu erreichen waren. Das waren die Kids, die auf den Straßen unterwegs waren, das waren Systemsprenger, das waren Kinder und Jugendliche, die in Schulen schwierig waren, aber das waren auch Täter, die im Gefängnis Schwierigkeiten gemacht haben und die nicht bereit waren, sich zu entwickeln. Und Professor Dr. Jens Weidner hat in seinem Amerika-Urlaub damals ein Prinzip aus dem amerikanischen Jugendgefängnis mitgebracht. Das Prinzip der Peer Group Education, also die Peer Group als Unterstützer in der pädagogischen Arbeit. Hat das gemischt mit unterschiedlichen Methoden aus der Gestalttherapie, aus dem provokativen Bereich und hat ein System erschaffen, was gerade bei diesem Klientel besonders ankam, weil es halt erstmal kämpferisch wirkt. Die Teilnehmer hatten das Gefühl, okay, der Pädagoge ist ein bisschen anders, als ich ihn normalerweise kenne. Und da bin ich mal interessiert, mal gucken, ob ich den schaffe. So, das war das Prinzip. Und das Prinzip funktioniert bis heute gut. Also das wird umgesetzt sowohl im Gefängnis mit inhaftierten Mördern, harten Jungs, Totschlägern, aber auch im Rahmen von Coolness-Trainings in der präventiven Arbeit. Das heißt in Schulen, in Einrichtungen. Und wir haben es ja noch ein wenig weiterentwickelt.
Okay, sehr spannend. Und du bist ja auch Deeskalationstrainer und Anti-Aggressivitätstrainer.
Ja.
Vielleicht kannst du die beiden Begriffe einmal erläutern.
Genau. Wenn ich als Anti-Aggressivitätstrainer unterwegs bin, habe ich meistens geschlossene Gruppen. Das kann im Gefängnis sein, das kann in der Schule sein. Als Deeskalationstrainer bilde ich zum Beispiel Sonderpädagogen fort im Umgang mit schwierigen Situationen. Manchmal bin ich für die Deutsche Bahn unterwegs und bilde Kienen, also Berater in im Zug soweit fort, dass die in guten Kontakt kommen können mit Passanten. Ich bin in der Psychiatrie und zeige den Teilnehmern dort vor Ort, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen können. Also Situationen, wo jemand zum Beispiel fremd oder eigengefährdend wird. Körpersprache erkennen, feststellen, wann fährt eine Situation hoch, welche kommunikativen Möglichkeiten brauche ich, damit eine Situation gar nicht erst hochfahren kann. Oder wenn sie hochgefahren ist, wie kann ich jemanden dann langsam wieder runterfahren? Denn das Prinzip, mein Prinzip ist das Nicht-Kampf-Prinzip. Ich möchte mit niemandem kämpfen, sondern ich möchte gerne, dass der unverletzt nach Hause kommt und ich ganz genauso.
Sehr sinnvoll, ja. Du hattest auch zu Beginn Herrn Weidner erwähnt.
Ja.
Da würde ich gerne auch einmal von dir wissen, was ist denn der Unterschied zu systemischem Anti-Aggressivitätstraining und dem klassischen Anti-Aggressivitätstraining nach Weidner?
Okay. Ich habe ja nun mal die Ausbildung zum Anti-Aggressivitätstrainer gemacht, genau, und habe dann festgestellt, dass das Arbeiten ganz gut funktioniert. Aber unter meinen Kunden waren immer Ansprechpartner, bei denen ich gemerkt habe, dass die nach dem Training immer noch ein großes Fragezeichen auf der Stirn hatten. Also immer noch nicht genau wussten, wie geht's denn jetzt weiter. Und für mich war dann klar, okay, es gibt drei zentrale Punkte, die ich wichtig finde. Einmal das Thema Arbeit, einmal das Thema Sucht und das Thema Schulden. Und in den meisten Fällen waren das die drei Big Points, die meine Ansprechpartner gerade im Gefängnis hatten. Das heißt, ich habe mit denen gearbeitet, ich habe mit denen Trainings gemacht. Wir haben Opferleid in sie hineinmassiert. Wir haben dafür gesorgt, dass die empathischer wurden, ne, wenn sie motiviert waren. Und haben dann auch festgestellt, ja, wenn er Schulden hat, dann wird er, wenn er Haft entlassen wird, gucken, wie er an Geld kommt.
Mhm.
Wenn er aber vorbestraft ist, wird er keine guten Möglichkeiten haben, im Job unterwegs zu sein. Es sei denn, er ist gut geschult. Oder der hat eine Suchtstruktur und im Gefängnis ist es nicht so, dass er nicht auch an Drogen kommt. Das heißt, er kann natürlich auch während der gesamten Gefängniszeit weiter Drogen konsumieren, geht also mit einer Suchtstruktur auch wieder in seinen Bereich zurück. Oder, also Job, Schulden und Sucht sind die drei zentralen Punkte. Und wenn man die nicht bearbeitet vor Ort, dann wird es schwierig. Also bringe ich diese drei Coaches mit. Das heißt, die Teilnehmer bewerben sich bei mir und sagen, warum sie am Training teilnehmen wollen. Und mir reicht nicht, sich da einfach hinzusetzen. Die müssen auch klar und deutlich sagen, was sie gerne wollen. Und das andere ist, dass meine drei Coaches bereits mit offenen Ohren da sitzen und nachhören. Und wenn die dann mitbekommen, hey Mann, ich kann hier meine große Kiste mitbringen mit meinen ganzen Schuldenzetteln, die mal gelb, rosa und grau bereit sind, die bringe ich mit und die arbeiten daran, dann muss ich es nicht mehr hinterher tun. Dann hat sich ein bisschen Druck gelöst. Und wenn ich feststelle, da ist jemand dabei, der hat eine Suchtstruktur, dann habe ich den Suchtberater mit dazu. Der sagt, guck mal, ich kann dir helfen, eine Therapie zu machen. Ich kann helfen, dass du den nächsten Schritt machen kannst. Weil meine Jungs sagen immer alle, ja, ja, machen wir schon. Machen wir morgen. Und wenn morgen kommt, gibt es wieder neue Begründungen, warum das irgendwie keinen Sinn macht. Mhm. Und deshalb ist es schön, wenn die dabei sind. Und so ein Beispiel für einen Jobcoach. Ich hatte einen jungen Mann dabei, der hatte 556 Fahrräder geklaut. Und die Frage stellt sich, was hat er für eine Ressource? Der kann Fahrräder. Also Praktikum im Fahrradladen, als der Haft entlassen war. Nach dem Praktikum erstmal eine globale Anstellung, dass der mithelfen konnte. Der Chef war mit dem völlig zufrieden. Er sagte, klasse, besonders Schlösser kriegt er gut auf, wenn die verschlossen waren. Aber auch alles andere. Und der ist bis heute noch da beschäftigt, weil er jemanden hatte, der ihn begleitet hat. Das ist nicht Standard. Ich weiß, dass es da eine ganze Menge Leute gibt, die wir nicht gut erreichen können. Aber dieses Einbetten von Aspekten, die sonst nicht wahrgenommen werden, ist für mich ein wichtiger Aspekt. Nicht nur in dem Bereich, sondern natürlich auch in dem Bereich Schule, in dem ich ebenfalls arbeite. Ich werde niemals ein Training machen, einfach nur so 20 Stunden, ich gehe in die Schule. Die sagen, komm, mach mal Flying Doctor, peng, und jetzt ist alles wieder prima. Nein, das funktioniert nicht. Ich sage, wenn ich komme, dann möchte ich gerne mit den Lehrern reden. Wir machen einen Tag Fortbildung zum Thema, zu unserem Thema. Ich möchte nicht nur mit denen reden, sondern ich möchte auch mit den Schülern reden. Ich möchte die fragen, was wollt ihr von mir? Also was soll ich denn für euch erarbeiten? Oder was machen wir denn gemeinsam? Und das Dritte ist, ich will die Eltern sehen. Und zwar nicht nur einmal kurz zum Hallo sagen, sondern wir machen eine richtige Elternsensibilisierung zu unterschiedlichsten Themen. Ich lade die ein, 3 Abende, 3 Stunden, und wir essen zusammen, wir trinken zusammen. Ich mache mit denen etwas, was nicht so klassisches Elterntraining ist, weil ich finde es komisch, wer geht zum Elterntraining? Ne? Sind hier irgendwie, versuchen alle gute Eltern zu sein, und ich versorge die mit ein bisschen Input, ein bisschen, die kriegen was zu essen, und ich biete ihnen die Möglichkeit, die Themen, die sie haben, zu besprechen und gleichzeitig zu sehen, wie arbeiten wir denn? Das heißt, die sehen dann so kleine Filmausschnitte aus dem Training. Und am dritten Tag kommen die Kinder dazu und machen mit den Eltern dann so eine kleine Geschichte gemeinschaftlich. Wir gehen in die Sporthalle und Papa und Mama können dann sehen, was die Kinder gemeinsam erarbeitet haben. Und erst dann ist es für mich ein geschlossenes System. Mhm. Und nicht Schule sagt, komm mal, in der Hoffnung, ne, dass das alles wieder gut wird, wenn der Trainer weg ist. Das passiert nämlich nicht, weil es muss schon ein paar Mal hintereinander passieren, damit wir wirklich von Gewaltprävention auch sprechen können. Ein Training ist nicht Gewaltprävention. Mhm. Das ist nur ein kurzer Schnips.
Klar.
Und das unterscheidet uns deutlich. Wir sind sehr beharrlich und ich lasse mich nicht verheizen. Ich gehe da nicht hin unter dem Motto, jetzt bin ich mal einen Tag da und das war's, sondern ich sage, ich komme gerne, aber dann müsst ihr mitarbeiten. Und ich möchte begleitet werden. Ein Lehrer begleitet mich mit und er wird nach mir mit den Prinzipien weiterarbeiten. Wenn es niemanden gibt, der das macht, werde ich auch kein Training anbieten.
Okay. Also du beziehst da wirklich das ganze System ein und es erfordert einfach auch Zeit.
Genau.
Und ist viel intensiver.
Genau. Und Elternarbeit ist manchmal nicht so leicht, weil Eltern nicht gerne in die Schule kommen. Das merkt man an Elternsprechtagen oder Tag der offenen Tür manchmal. Und wenn die bei uns gewesen sind, dann dürfen ihre Kinder mitbringen, die werden versorgt. Ich habe dann auch Erzieher, Erzieherinnen, die im Nebenraum mit den Kindern spielen, Angebote machen. Und die Eltern haben die gute Chance, die gute Möglichkeit, sich mal zurückzulehnen, sich ein bisschen berieseln zu lassen, zu gucken, in Austausch zu geraten und mal stolz auf ihre Kinder zu sein, die parallel ein Training machen.
Wichtig,
total wichtiger Punkt. Ja. Definitiv, genau.
Du sagtest auch gerade Gefängnis, Schule, gibt es weitere Arbeitsfelder, wo das SAGT zum Einsatz kommt?
Im kompletten Deeskalationsbereich, das ist gerade auch ein Riesenthema, da bin ich sehr viel unterwegs in Behörden, in Einrichtungen, wo es immer mehr zu Übergriffen kommt, auch rein statistisch. Also ich arbeite sogar mit Feuerwehrleuten, ich hatte letztens eine Anfrage aus Hamburg, ne, die Frage war, können Sie für unsere Feuerwehrleute mal ein Training anbieten? Und da war ich ganz überrascht, weil ich dachte, Mensch, die kommen doch zum Helfen. Mhm. Aber auch die sind in Situationen, wo die am Unfallort weggeschoben werden unter dem Motto, geh mal aus dem Weg, ich will das mal eben kurz filmen. Mhm. Oder haben Schwierigkeiten, den Unfallort abzusperren, weil die Leute mal eben mit ihrem Fahrzeug noch durchfahren wollen. Solche Geschichten. Und das ist eigentlich für jeden Bereich machbar, aber sehr intensiv gerade. Ich habe gerade ganz viele Anfragen aus dem Jugendamt, schwierige Ansprechpartner, ganz viele aus der AGE, also aus den großen Behörden, die sagen, ja, die Leute haben alle ein bisschen weniger Geld, der Verteilungskampf wird größer und dadurch haben wir natürlich hier auch mehr Situationen, die eskalieren. Richtig mit Messereinsatz, richtig mit Rumschreien, Rumbrüllen, Bedrohungen. Das sind nicht mehr Einzelfälle, sondern es hat sich zusammengefasst zu einem wirklich großen Tenor momentan. Das ist auch für die Mitarbeiter sehr anstrengend, weil die teilweise mit Angst zur Arbeit kommen, je nachdem, in welchen Stadtteilen die wo unterwegs sind. Und das geht durch die komplette Schicht der Menschen, unabhängig von Kultur. Der Verteilungskampf wird größer. Und wir müssen damit rechnen, 1,2 Millionen mehr Arbeitslose, dass es nicht weniger wird.
Klar, wow. Ja, das sind so Arbeitsfelder wie zum Beispiel bei der Feuerwehr, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
Rettungssanitäter. Ja. Ich arbeite mit Rettungssanitätern und zeige denen, wie sie sich gegenseitig schützen, damit sie nicht angegriffen werden während der Ersthilfe. Das sind Sachen, die hätte ich jetzt vor 10, 15 Jahren noch nicht gedacht, aber die passieren. Also mir erzählte einer der Teilnehmer oder der Rettungssanitäter, der sagte, ich reanimiere gerade und plötzlich kommt der Vater aus dem Haus und reißt mir das Kind aus der Reanimation. Und steht dann mit dem Kind und schüttelt das und das Kind ist blau. Und er sagt, ich wusste nicht, was ich tun sollte, weil da noch viele andere standen und alles schrie und alles. Ne? Und erst durch das beherzte Zugreifen von zwei Kollegen, die gesagt haben, hier komm, mach mal langsam und wir müssen dir helfen. Und das Kind ist ganz blau, das erstickt uns, war dann erst Hilfe möglich. Und das sind Aspekte, wenn ich die nicht trainiert habe und ich weiß, was da funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation und einer Selbstverletzung relativ hoch.
Absolut. Es ist ja schön, dass es auch einfach mehr im Kommen ist, dass es gesehen wird und auch in vielen verschiedenen Bereichen auch eingesetzt wird. Was sind jetzt in deiner Erfahrung die größten Herausforderungen in der Arbeit als systemischer Anti-Aggressivitätstrainer?
Ja, die größte Herausforderung ist, den Spaß an der Arbeit zu halten, weil mir macht es Spaß, was ich da tue, auch wenn es schwierige Arbeitsbereiche sind, auch euphorisch zu bleiben. Also ich gehe davon aus, dass Menschen gut sind. Und dass sie, wenn sie sich nicht gut verhalten, dass sie dann einfach momentan keine anderen Möglichkeiten haben. Ich glaube, das ist so eine Haltung, die ich wichtig finde. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, nicht zu kämpfen. Also nicht mit so einer Form von Aggressivität dagegen zu halten oder nicht mit so einem Gefühl dagegen zu arbeiten, ich weiß alles besser als ihr. Sondern wichtig ist, dass ich die Menschen, die ich bekomme, so annehme, wie sie sind und sie langsam begleite. Und da hört natürlich eine Menge Liebe dazu und eine Menge auch an Bereitschaft und an Empathiefähigkeit. Und wenn mir die wegfällt, weil ich irgendwann ausgebrannt bin, dann wäre das, glaube ich, eine Herausforderung, an der ich arbeite. Und das ist ganz gut umsetzbar, weil ich habe einen guten Background in meiner Familie, zwei tolle Jungs, bin schön verheiratet mit einer Frau, die mir den Rücken frei hält. Und das ist für mich einfach auch eine Option, die mir Kraft gibt und die dafür sorgt, dass ich das gerne weitermachen kann.
Sehr schön. Was würdest du denn grundsätzlich empfehlen, dass man den Spaß daran nicht verliert?
Nicht so viele Freunde aus dem pädagogischen Bereich. Okay. Das ist erster Tipp. Der andere Tipp ist, einen guten Ausgleich finden. Also ich fahre gerne Fahrrad, ich setze mich gerne ins Kajak oder ich lese ein Buch oder ich koche gerne, ich treffe Freunde. Einfach den Kopf frei haben und in der freien Zeit auch die freie Zeit so nutzen. Und nicht zu viel arbeiten, also genug Zeit lassen, um wieder den Akku aufladen zu können, ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was sind denn so beliebteste Übungen oder Tools?
Ja, also ich mache das mal für zwei Gruppen. Einmal die Situation aus dem Gefängnis. Da habe ich regelmäßig nach zwei Tagen Ansprechpartner, die mir sagen, boah, Herr Sandfors, Ihr Training wirkt ja super und ich bin gar nicht mehr aggressiv. Und wir machen in den Trainingsbereichen immer Simulationen. Und die Simulationen sind so, dass sie sehr nah an der Realität entlang arbeiten. Das heißt, wir machen Rollensituationen, wir spielen Rollen durch. Und mit diesen Jungs ist es immer ganz schön zu gucken, weil ich kenne die Punkte. Nach dem 10., 15. weiß man, welche Punkte wir drücken müssen, damit es gut funktioniert. Und ich bekomme meistens gesagt, Herr Sandfors, lassen Sie meine Familie außen vor. Also wenn meine Familie drankommt, dann ist für mich Feierabend. Und natürlich ist das ein Punkt, den ich annehmen muss. Deshalb werde ich natürlich auch mit der Familie arbeiten. Aber ich versuche das langsam und ich gucke mal eine Runde und ich schaue mir seine Körpersprache an und ich begleite den ein bisschen durchs Feld, dass der emotional wird, aber nicht eskalieren muss. Sodass er das zwar fühlt und merkt, es ist ein Arbeitsauftrag, aber nicht sein Gesicht verliert. Das ist die Grundvoraussetzung. So, und das geht in Rollensimulationen wunderbar. Und da haben wir Schauspieler. Ich mache das jetzt auch schon ganz lange mit. Ich weiß, ich kann, glaube ich, jeden Täter einmal machen und auch umsetzen. Und das ist auf jeden Fall schön, das wird auch sehr gut angenommen. Genauso wie der Brief an die Eltern. Weil die wenigsten meiner Ansprechpartner wissen, was sie ihren Eltern antun, wenn sie eine Tat begehen. Was heißt denn das, wenn der Sohn oder die Tochter, in den meisten Fällen der Sohn, von der Polizei abgeholt wird, vom SEK aus der Wohnung gefischt wird? Wenn die Kriminalpolizei vor der Tür steht und Mama und Papa befragen, wenn die Nachbarn komisch gucken. So. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir ansprechen müssen und den unsere Ansprechpartner als Brief, als Entschuldigungsbrief an ihre Eltern schreiben. Und zwar nicht nur drei Sätze, Entschuldigung, ist doof gelaufen, sondern wirklich, was ist gewesen, was habe ich nicht gewusst, ne, dass die Mama nicht gut schläft, dass es dem Papa peinlich ist, dass der Sohn im Gefängnis ist, ne? Dass die Mama auch gar nicht ins Gefängnis gehen kann, weil sie es nicht ertragen kann, ihren Sohn nicht wieder mitzunehmen. Ne? Das sind so die Punkte, die wir angehen und dann wird es relativ schnell sehr empathisch. Und im präventiven Bereich, wenn ich mit Teilnehmern arbeite, gibt es eine schöne Übung, die ich immer sehr gerne mache, weil die meisten meiner Ansprechpartner sagen immer, ich bin gar nicht aggressiv, Herr Sandfors, ich bin ein ganz ruhiger Typ und also Aggressivität weit entfernt. Die Übung nennt sich Deutschland-Holland. Ich ziehe eine Linie in der Mitte, unterteile die einfach willkürlich in Deutschland-Holland, brief die ein bisschen und sagt denen, Leute in eurem Land sind zu wenig Menschen. Ihr müsst gucken, dass ihr die zu euch rüberholt. Und die kommen nicht freiwillig. Also ihr müsst gucken, wie ihr das macht. Zieht sie mal rüber, ne, wenn es möglich ist. Macht. Ihr könnt versuchen, die zu überzeugen, aber keiner wechselt freiwillig. Und im Verlauf der Übung ziehen und zerren die aneinander. Unglaublich. Also ich habe das mal als Filmbeitrag aufgenommen und habe es sich angeschaut. Da muss ich unterbrechen, damit die sich nicht verletzen. Weil auch diese kleine Übung, die ja eine kleine Übung nur ist, führt dazu, dass die Teilnehmer extrem hohes Maß an Aggressivität in die Mitte werfen. Wenn ich dann noch ein bisschen laute Musik anmache, noch ein bisschen einpeitsche, noch ein bisschen unterstütze, dann ziehen die und zerren die aneinander, damit die einen mehr Deutsch, die anderen mehr Holländisch sind. Also es ist völlig egal, was das ist, aber das geht richtig zur Sache. Und hinterher sitzen alle und sagen, oh, hätte ich nicht gedacht. Und damit beginnt alles. Also das Prinzip ist ja verstehen, aber nicht einverstanden sein. Mhm. Wenn ich die Übung gemacht habe, dann weiß ich, wie Aggressivität geht. Das wissen die meisten ja sowieso, aber da hat es jeder mal gesehen. Und da kann sich keiner verbergen hinter, ich habe ja nur ein bisschen, sondern die haben alle gezogen wie die Verrückten. Unabhängig von Männern und Frauen. Und die sind gemeinsam in der Gruppe, alleine. Ne? Also musste teilweise dazwischen springen, weil es so heftig war, dass da Verletzungen passiert wären. So. Das ist ein wichtiger Punkt, das wahrzunehmen, dass Aggressivität da ist und dass ich dann auch einen Weg finden muss, für mich damit gut umzugehen. Also auch festzustellen, jetzt ist ein bisschen vieles Guten. Mhm. Jetzt muss man einen Cut machen. Und jetzt muss ich Stopp rufen. Oder jetzt sehe ich, da verletzt sich einer. Und ich ziehe nicht auch noch dran, sondern sage, hey, ihr müsst aufpassen, der tut sich gerade weh. So, und das ist halt schwierig und das müssen wir trainieren.
Spannend, ne? Ja. Auch Momente zu schaffen, wo es dann auch mal gesehen werden kann, was denn da eigentlich vorliegt.
Und es ist die Realität. Also da kann ich nicht sagen, ja, das war ja nur so ein bisschen und das waren ja die anderen. Nein, das war ich. Mhm. Ich habe an dem gezogen und der hat einen roten Arm oder der hat einen Kratzer auf dem Arm. Obwohl ich Chefempathiker bin, wie ich für mich immer geglaubt habe. Und das ist wichtig, das wahrzunehmen, dass in jedem Mensch Aggressivität ruht und dass ich wunderbare Möglichkeiten habe, das auf eine gute Art und Weise auch in eine richtige Richtung zu lenken. Aggressivität ist nicht schlecht. Wenn ich nicht ein Mindestmaß an Aggressivität mitbringe, dann habe ich am Samstag an der Käsetheke keine Chance gegen die Omis.
Das ist so.
Deshalb, also Aggressivität ist völlig in Ordnung, nur die Frage der Umsetzung ist halt notwendig, die genau zu betrachten und auch herauszufinden, wann ist gut und wann ist zu viel ist gut.
Es gibt ja auch eins der prominentesten Methoden, gerade in der klassischen, im klassischen Anti-Aggressivitätstraining ist ja der sogenannte heiße Stuhl.
Ja.
Diese Methode ist ja in Fachkreisen aber häufig auch umstritten. Mhm. Jetzt ist meine Frage, wird diese Methode auch im systemischen Anti-Aggressivitätstraining angewendet? Und wenn ja, wie stehst du zu dieser Methode?
Mhm. Also ich habe mir das ja auch anschauen müssen und ist auch ein Teil meiner Ausbildung, das überleben zu müssen. Und der heiße Stuhl, den wir umsetzen, der ist biografisch geprägt. Das heißt, was ich vorhabe mit meinen Teilnehmern ist, denen nochmal vor Augen zu führen, an welchen Punkten sie noch arbeiten müssen, damit sie auch als Trainer und Trainerin in die Welt hinausgehen können und mir nicht eskalieren.
Mhm.
Denn wenn ich selbst eine Binnenproblematik mitbringe, habe ich natürlich wunderbare Möglichkeiten, mich auch an meinem Gegenüber abzuarbeiten, ohne dass der merkt. Und das kann ich auch noch sogar als pädagogische Methode verkaufen. Und da gab es in der Anfangszeit der konfrontativen Arbeit auch eine Menge Leute, die nicht verstanden haben, was konfrontatives Arbeiten bedeutet. Da gab es eine Menge schräge Vögel, die das Gefühl hatten, so jetzt habe ich endlich eine Methodik, um genau diesem Klientel mal zu zeigen, wie Benehmen funktioniert.
Mhm.
Und das ist halt so weit entfernt von dem, wie ich arbeiten möchte, dass wir das für uns sehr runtergefahren haben. Wichtig ist, eine Emotion zu wecken. Wichtig ist, dass Empathie in das Opfer hinein, also in Opferempathie, in den Täter hinein zu massieren, dem klarzumachen, hey, das hast du gemacht. Und wir haben deinen Bericht gelesen, wir haben die Fotos gesehen und du sitzt hier und hast so ein Gefühl von, das war super. War es nicht. Schau mal an. Überleg mal, was der gedacht hat, was der gefühlt hat. Ne? Und wir machen dann Übungen und Methodiken, die dafür sorgen, dass er zumindest in einer abgemilderten Art und Weise dieses Opferleid auch selbst erlebt. Mit der Option auszusteigen, mit der Option Stopp zu sagen, mit der Option mit diesen Gefühlen umzugehen und auf jemanden zu treffen, der das gut handeln kann. Weil ich kein Therapeut bin, machen wir natürlich ein Verhaltenstraining. Und das wissen meine Teilnehmer auch, dass wir abbremsen, wenn wir zu tief biografisch einsteigen. Meine Ansprechpartner aus dem Gefängnis gehen nicht zur Therapie. Die sagen, langer Finger nach oben, Therapie im Leben nicht, das sind alles Idioten, Weicheier und ich bin doch nicht schwul. Ne? Alles, was mit Gefühlen zu tun hat, ist erstmal seltsam. Und ich lade Sie auf eine spezielle Art darauf ein, sich diese Emotionen anzuschauen und mit denen zu arbeiten. Und brauche natürlich eine Erlaubnis und muss natürlich im Kopf haben, dass es ohne eine gute Beziehung zu dem Ansprechpartner nicht funktioniert. Und das ist so die Grundvoraussetzung. Das lernen dann meine Trainer und Trainerinnen auch, dass sie da auch einen guten Weg finden und sich abgrenzen natürlich auch und sich nicht instrumentalisieren lassen und sich nicht einschüchtern lassen. Weil das geht mal ganz schnell, dass sie mit ihrer Körpersprache versuchen, uns Pädagogen das Leben schwer zu machen. Aber wenn man sie ein paar Mal gesehen hat, dann kann man das gut einschätzen. Und das ist meistens auch nicht sehr stabil, sodass ich dann auch lerne, wie ich damit gut arbeiten kann, ohne mich vor irgendeinen Ross spannen zu lassen. So, und das ist der Unterschied. Wir bremsen viel früher ab. Wir gucken, dass wir eine vernünftige Lösung finden. Wir haben die Coaches dabei, die mit den Teilnehmern sofort arbeiten. Wir gucken, dass wir die ganzen Stressfaktoren lösen. Wir gucken auch, dass wir die in einen guten Job integriert kriegen, gerne auf dem zweiten, dritten Arbeitsweg. Und das nicht nur im Gefängnis, sondern auch in Nachbetreuung nach der Gefängniszeit. Also die gehen da nicht wie im Anti-Aggressivitätstraining raus und das war's, sondern die haben dann drei Ansprechpartner, die aus der Kommune kommen, in der wir arbeiten, die sie schon kennen und die mit denen schon Termine machen. Und da ist natürlich viel weniger Hemmung da, als wenn ich irgendwo hingehen muss, wo ich vielleicht meine Geschichte nicht unbedingt gerne erzählen möchte. Und ansonsten, Anti-Aggressivitätstraining finde ich total gut. Ne? Ich habe letztens auch noch mal mit dem Professor Dr. Jens Weidner Kontakt gehabt. Wir sehen uns bei Instagram zwischendurch. Ich glaube, das ist ganz gut, dass es da auch eine Entwicklung gibt und auch so verschiedene Möglichkeiten der Intervention. Und da sind wir uns einig, das Ziel ist ja dafür zu sorgen, dass keine Opfer erzeugt werden. Und wenn wir das hinkriegen, dass weniger werden, dann haben wir ja genau das erreicht, was wir erreichen wollten.
Absolut. Absolut. Meine abschließende Frage, hast du ein Best-Practice-Beispiel, wo das systemische Anti-Aggressivitätstraining richtig gut eingesetzt wird?
JVA Rockenberg, die haben das komplette Programm umgesetzt. Also ich habe von den Teilnehmern dort, ich glaube 6 oder 7 Trainer und Trainerinnen ausgebildet, JVA-Beamte, die das umsetzen und die mitteilen schon seit Jahren, dass das richtig gut funktioniert, dass Aggressivität reduziert werden konnte, dass sie sehr viel früher einsteigen konnten in gute Trainings, dass es besser angenommen wird. Das macht natürlich Spaß zu hören. Und wenn ich merke, dass Schulen sich verändern, also dass dann Schule plötzlich anfängt, Leute zu schicken in die Ausbildung, wenn die anfangen, sich was zu verändern, wenn die plötzlich Elternarbeit machen, wenn die Lehrer entspannter werden, wenn die merken, ich muss hier keinen Druck machen, sondern ich muss einfach einen Schüler begleiten. Und wenn ich lange Zeit Druck gemacht habe, ist manchmal auch ganz gut, den Druck komplett rauszunehmen und mal mit dem vernünftig zu sprechen, zu gucken, wie ich einen guten Ansatzpunkt finde oder wie ich am besten einen Zugang erreiche. Und wenn das so funktioniert, ist natürlich klasse. Wir sind hier in Holland, in Deutschland, in Luxemburg, in der Schweiz und in Österreich unterwegs. Und das schon seit vielen Jahren. Und es ist schön, immer wieder Rückmeldungen zu kriegen, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Und dass dieser systemische Ansatz durchaus Sinn macht. Also nicht Flying Doctor, sondern wenn, dann nur gemeinsam.
Super. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Für all diejenigen, die Fragen an dich haben oder die Kontakt zu dir möchten, ich werde deine Kontaktdaten in die Beschreibung verlinken, sodass der Weg dann sehr kurz ist. Prima, ich hatte sehr viel Spaß mit dir.
Dankeschön,
Dank.
Ich auch.
Ja, und dann auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank.